Pflege faktisch, der Medifox Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pflege faktisch. Und heute geht es um die neue Personalbemessung in der Pflege. Die Empfehlungen zur neuen Personalbemessung finden sich ja weitestgehend im neuen GVWG, also im Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung, wieder und soll nun in einem mehrschrittigen Prozess bis 2025 umgesetzt werden. Wie der genaue Zeitplan aussieht oder auf welcher Grundlage die Personalbemessung zu errechnen ist, darüber spreche ich heute mit dem Experten Michael Wipp. Michael Wipp hat langjährige Erfahrung in der Altenhilfe und in unterschiedlichen Leitungspositionen. Er ist bekannt durch seine zahlreichen Aktivitäten auf Messen und Kongressen und natürlich auch in Fachartikeln in der Fachpresse. Zudem ist natürlich Herr Wipp auch selbstständiger Berater. Also diese Folge richtet sich also an alle stationären Einrichtungen, die einen Überblick über diesen Zeitplan und die neue Personalbemessung erhalten wollen. Ja, hallo, herzlich willkommen, Herr Wipp, zurück hier bei mir in Pflege faktisch im Podcast. Und ich freue mich sehr, dass Sie mit Ihrer Expertise wieder mein Gesprächsgast sind und heute mit dem ganz aktuellen Thema der neuen Personalbemessung. Aber Herr Wipp, vielleicht einmal zum Einstieg und nochmal kurz zur Einordnung der gesetzlichen Grundlagen und der Ausgangslage, vor allem auch der zeitliche Rahmen für die stationäre Einrichtung. Vielleicht können wir da einfach einsteigen.
Ja, freue mich auch wieder dabei zu sein, Frau Haneke, zum spannenden Thema, das uns ja die nächsten Jahre massiv beschäftigen wird. Ne? Ja. Ja, ich muss mal nochmal zurückschauen. Das PSG 2 ist am 1. Januar 2016 in Kraft getreten. Und dort war ja da drin beschrieben, dass Bund ein in § 113c ein bundesweites Verfahren zur einheitlichen Personalbemessung erprobt und entwickelt werden soll, bis zum 30.06.2020. Und man muss wirklich sagen, Respekt an Professor Rothgang, Herr Kalwitzki und Team. Trotz Corona haben die das rechtzeitig abgeliefert. Das war auch zum 30.06.2020 fertig. Der Abschlussbericht lag ja dann im vierten Quartal vor. Und die Roadmap seitens des BMG zur Umsetzung ist ja dann in der zweiten Hälfte vom ersten Quartal diesen Jahres auch veröffentlicht worden. Ja, und last but not least, das Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz, furchtbare Namen immer. Ja. Aber gut, ist ein anderes Thema. Ne? Ist am 11.06. ja jetzt vom Bundestag zur Umsetzung gebracht worden. Und damit steht jetzt dem weiteren Vorgehen nichts mehr im Wege.
Und wenn wir jetzt die gesetzliche und zeitliche Einordnung nochmal haben, also vielen Dank erst nochmal für diesen kurzen, ja, für diesen kurzen Ausblick. Was ist denn eigentlich genau das Ziel der neuen Personalbemessung und warum benötigen wir denn diese Veränderung?
Ja, naja, ich sag mal, die Frage nach der richtigen Personalbemessung, das ist ja ein Thema seit mindestens Mitte der 80er Jahre. Ne? Ich möchte da nur an die Versuche erinnern, Standardpflegesatzmodell kennen viele schon gar nicht mehr, Blaisier, ne? Dann aber auch die Ungerechtigkeit der Personalschlüssel zwischen den Bundesländern, die ja völlig unlogisch ist. Ich meine, ob jetzt jemand Pflegegrad 4 in Mecklenburg-Vorpommern hat oder in Bayern, er hat den gleichen Pflegebedarf eigentlich. Oder zumindest, wenn man mal davon ausgeht, dass der Pflegegrad es stimmt. Und das andere ist natürlich auch das Thema der Fachkraftquote. Da wird oft vergessen, die ist 1993 eingeführt worden. Und zwar unter völlig anderen Rahmenbedingungen. Das wird oft vergessen, wenn manche so tun, als wäre das Heilmittel schlechthin für die Qualität. Es gab damals nahezu keine Heimaufsichtskontrollen. Es gab keine Qualitätsprüfungen durch den MDK. Es gab keine Qualitätsvorgaben generell. Das SGB 11 gab es ja in dem Sinne noch gar nicht. Ne? Und landesheimrechtliche Regelungen gab es eigentlich auch nicht. Ne? Also waren damals völlig andere Strukturen. Und dazu kommt natürlich, der Arbeitsmarkt war ein völlig anderer wie heute. Ne? Also, und von daher, die Zielsetzung ist eben auch von dem neuen Personalbemessungssystem, der ein kompetenzbasierter Fachkrafteinsatz, der sich eben an dem jeweiligen Bedarf der Einrichtung ausrichtet. Denn ich sag mal, die Fachkraftquote ist ja mehr Gießkannenprinzip, ne, über alle Einrichtungen hinweg. Und sie berücksichtigt ja nicht den tatsächlichen Pflege- und Betreuungsbedarf, ne, sondern sie verteilt eben gleichmäßig. Und Deswegen ist es wichtig, dass man sagt, vor dem Hintergrund, was ich gesagt habe, die Fachkraftquote, die sich inhaltlich überlebt hat, der veränderte Arbeitsmarkt, die heutigen Anforderungen an Pflege und Betreuung erfordern eben sehr, dass die Pflege wirklich schaut, wo ist der Bedarf beim Einzelnen, um den Anforderungen für die Bewohner und auch den Mitarbeitern gerecht zu werden.
Und inzwischen sind ja auch quasi im wahrsten Sinne des Wortes Tausende von Seiten veröffentlicht worden. Also ich weiß gar nicht, der Abschlussbericht hat, glaube ich, 700 Seiten und dann gibt es noch jede Menge Anlageberichte und Interventionskataloge und Handbücher. Vielleicht können wir einmal nochmal, nachdem wir die Zielsetzung der Personalbemessung der Neuen besprochen haben, die wichtigsten Kernpunkte der Rotgang-Studie nennen. Also wo, ja, wie war die Datenerhebung und wie funktioniert das eigentlich?
Ja, man muss da nochmal zurückschauen, wie Sie sagen, Frau Warnecke. Zunächst mal war es ja so, dass von April bis Oktober 2018 die Datenerhebung durch Professor Rotgang und Team stattgefunden hat. Und das Ganze war ja in 62 vollstationären Einrichtungen mit ca. 1400 pflegebedürftigen Menschen. Und um diese Erhebung durchführen zu können, musste natürlich zuvor einmal definiert werden, die Leistungen und die Inhalte. Weil wenn in Folge sind ja dann die Mitarbeiter bei der Arbeit begleitet worden. Und wenn ich die begleite und schauen will, passt es zu der Pflegebedürftigkeit, muss ich ja vorher nochmal festlegen, wie konkret muss eine Leistung eigentlich gestaltet sein, um das Ganze auch wirklich qualifiziert beurteilen zu können. Und deswegen hat man im Vorfeld diesen Interventionskatalog erarbeitet und auch das Handbuch zum Interventionskatalog, in dem die einzelnen Interventionen auch inhaltlich beschrieben sind. Also ich sage mal ein Beispiel, An- und Auskleiden, ne? Oder Körperpflege am Waschbecken, aber auch so Tätigkeiten wie Pflegevisite, Beschwerdemanagement. Diese Dinge musste man vorher definieren, ne? Weil, und das ist sehr wichtig, man hat bei der Begleitung der Mitarbeiter natürlich nicht nur geschaut, was machen die gerade, denn das hätte ja den Ist-Status nur festgeschrieben. Ne? Also ich kann ja nur die Leistungen erbringen, für die ich das Zeitkontingent verfügbar habe. Sondern man hat natürlich vor allem geschaut, welche Leistung hätten die pflegebedürftigen Menschen eigentlich tatsächlich gebraucht. Ne? Und um zu sehen dann, was ergibt sich letztlich einmal auf der einen Seite für einen Bedarf an Leistungen pro Pflegegrad und natürlich auch, welche Inhalte benötigen die Leistungen, damit die Arbeit wirklich fachgerecht und qualifiziert erbracht werden kann. Und so ist dieser Interventionskatalog entstanden, der insgesamt 9 Kategorien umfasst. Und von diesen 9 sind eben die ersten 5 direkte pflegerische Interventionen, die sehr an das Begutachtungsinstrument angelehnt sind. Also ich sage mal Mobilität, kognitive, kommunikative Fähigkeiten, dann Verhaltensweisen, psychische Problemlagen, Selbstversorgung und dann die krankheits- und therapiebedingten Anforderungen. Also das sind die 5 eben der direkten pflegerischen Interventionen. Und darüber hinaus, und da bin ich sehr froh drum, hat man weitere 4 Kategorien festgelegt. Und da geht es eben darum, um die Sicherung der Organisation und der Qualitätssicherung. Diese vier sind eigentlich, wenn man es mal darstellt, Beratung und Schulung, Pflegeprozess, Kommunikation, Organisation, Qualitätsmanagement und Managementaufgaben. Und diese Tätigkeiten, die müssen ja heute auch erbracht werden. Der Unterschied ist nur, wir sollen die praktisch heute quasi nebenbei erbringen, weil sie beim heutigen Begutachtungsvorgehen spielen die ja gar keine Rolle.
Keine Rolle, ne?
Ja? Kann man aber auch gar nicht vorwerfen, weil das Begutachtungsinstrument zielt ja auf den Pflegebedarf des Pflegebedürftigen und jetzt nicht auf die Tätigkeiten, die die Mitarbeiter zu tun haben. Gleichwohl sind natürlich die Pflegegrade heute mit dem Pflegeschlüssel dafür die Ausgangsbasis, wie viele Mitarbeiter stehen mir konkret zur Verfügung. Und insofern bin ich wirklich froh und ich denke, das ist auch eine große Entlastung für die Pflegekolleginnen und Kollegen, wenn jetzt diese Tätigkeiten berücksichtigt werden, was bisher eben überhaupt nicht der Fall ist. Und vielleicht noch ein Hinweis, gerade der Interventionskatalog und der Anlagenband, das ist eine Fundquelle von Informationen. Also wie ist eine Pflegevisite definiert, wie ist ein Beschwerdemanagement definiert, das findet man dort ja alles. Aber um das zusammenzuführen, dieser Interventionskatalog ist eben die Voraussetzung gewesen, um eben zu sagen, wenn die pflegebedürftigen Menschen in der Rotgang-Studie begleitet werden, welche Bedarfe ergeben sich daraus, um letztlich dann dieses Verfahren konkret festzulegen, welcher Pflegegrad benötigt welche Mitarbeiteranzahl, welcher Bewohner, um eben qualifiziert die Arbeit, die Tätigkeit leisten zu können.
Also das heißt, man hat ganz konkret, also da ist ja immer so auch das Wort der Beschattung gefallen oder steht hier überall da, also man hat ganz konkret einfach, was heißt einfach, man hat ganz konkret die Pflege, die Pflegekräfte beobachtet, wie sie welche Interventionen, also sprich Tätigkeiten durchgeführt haben, sowohl bei dem Bewohner direkt, als auch diese, ja, wie soll ich sagen, diese vier indirekten Interventionen, also zumindest die da reinfallen, also wie viel Zeit wurde für die Pflegevisite verbraucht, wie viel Zeit wurde für das Qualitätsmanagement aufgewendet und so hat man das dann angefangen aufzulisten in diesem Interventionskatalog.
Ja. Ich habe bewusst den Begriff Begleitung genommen, Beschattung.
Ja. Hört sich so schräg an, ne?
Genau, ne? Aber die Mitarbeiter sind sozusagen, im Abschlussbericht wird ja auch von den Schatten gesprochen, ne? Ja. Also diejenigen, die Mitarbeiter begleitet haben auch, ne? Aber ich denke, das war halt ein ganz zentraler Punkt, um direkt beim pflegebedürftigen Menschen zu schauen, was wird konkret gemacht, um das Ganze nicht nur von der theoretischen Ebene abzuhandeln. Und insofern war die Beschattung, Begleitung.
Ein
Faktor, um das Ganze zu beurteilen. Ja.
Okay, jetzt haben wir schon auch die Namen genannt. Also der Anlagenkatalog, der Interventionskatalog, die Anlagenbände so rum, das Handbuch. Also, und Sie sagten, das ist eine Fundgrube an wichtigen Informationen. Wenn ich jetzt in der Einrichtung bin, wo finde ich denn am besten diese Informationen? Also, das ist ja viel gestreut, aber was ist Ihre beste Quelle? Also, wo finde ich die Daten?
Ja, also zunächst mal muss man sagen, die Internetadresse, die wichtigste ist natürlich die von der Geschäftsstelle Qualitätsausschuss Pflege, also gs-qsa-pflege.de, Abkürzung für Geschäftsstelle-Qualitätsausschuss-pflege.de. Mhm. Dort findet sich alles zu dem Personalbemessungsverfahren, nebenbei auch viele andere interessante Informationen dort. Aber es ist natürlich sehr umfangreich. Sie haben es angesprochen, Frau Warnecke, sehr umfangreiche Seiten, die es zu lesen gilt. Aber gleichwohl, denke ich, ist es sehr wichtig, dass sich auf jeden Fall die Führungskräfte in den Einrichtungen damit beschäftigen, weil damit, dass der Bundestag am 11.06. jetzt das Ganze auf den Weg gebracht hat, läuft der Zeitplan. Und der Zeitplan sieht ja vor, dass die zweite Ausbaustufe mit dem 1. Juli 2023 beginnt. Und den Zeitraum bis dorthin sollte man eben dringend nutzen, um zu sagen, wo stehe ich mit meiner Einrichtung aktuell und was muss ich jetzt in den 2 Jahren bis dorthin vorbereiten. Und man denkt dann 2 Jahre, naja, ist eine lange Zeit, aber die Prozesse, die hier angepasst werden müssen, die sind sehr aufwendig. Und da sind 2 Jahre eigentlich überhaupt keine lange Zeit mehr, sondern eher ein recht knappes Korsett, in dem man eben rechtzeitig die Weichen stellen muss. Wir sind übrigens dabei, in der Fachzeitschrift Altenheim im August wird ein großer Beitrag dazu erscheinen aus verschiedenen Perspektiven und in der Altenpflege im September auch. Ich sage es jetzt deswegen für diejenigen, die sagen, okay, ich kann jetzt nicht hunderte von Seiten lesen, aber vielleicht finden Sie dort Anregungen und Informationen, um einrichtungsintern eine Überlegung zu haben, eine Strategie, wie gehe ich das Ganze an.
Und trotzdem sagen Sie aber, wenn Zeit ist, dann sollten sich die Leitungskräfte schon zumindest mal wissen, dass es diese Anlagenbände und diese Handbücher gibt und auch den Interventionskatalog und sie sollen sie zumindest schon einmal vielleicht überflogen haben. Ne? Also das ist schon mal Ihr erster Tipp, sich einfach jetzt schon mit ein bisschen Zeit damit zu beschäftigen. Und wir sprechen, glaube ich, gleich nochmal über die Prozesse, die angepasst werden müssen. Aber vielleicht einmal nochmal zurück, auf welcher Grundlage soll denn nun das Personal bemessen werden? Also wie wird ja zukünftig die Gesamtmenge des Personals ermittelt?
Also ich denke, wenn man den Abschlussbericht tatsächlich liest, jemand, und sich viele haben ja auch gelesen, ne? Ja, dann ist Folgendes, heute ist es ja so aktuell, dass die Mitarbeiterzahl sich über die Pflegegrade und die Pflegeschlüssel ermittelt. Ne? Und in der Rotgangstudie ist eben nachzulesen, man hat verschiedene Möglichkeiten geprüft. Ne? Neben dem Pflegegraden hat man zum Beispiel auch BI-Konstellationen überprüft, man hat andere feine oder grobe Klassierungen geprüft und ist aber dann zu dem Schluss gekommen, dass eben der Aufwand von anderen Möglichkeiten als die Pflegegrade zu nehmen, unverhältnismäßig ist für die Einrichtungen in Bezug auf die Erkenntnis, auf das Ergebnis, das dabei rauskommt. Ne? Und insofern hat man sich dann entschlossen, weiter bei den Pflegegraden zu bleiben, dass die Pflegegrade eben die entscheidende Rolle spielen. Und insofern ist es natürlich nach wie vor von großer Bedeutung, auch zukünftig in den Einrichtungen, dass die Pflegegrade wirklich den Bedarf vom Bewohner abbilden. Also ich will, wenn ein Bewohner in einem Pflegegrad ist, der nicht seinem tatsächlichen Bedarf entspricht, wird es auch künftig zum Nachteil der Einrichtung sein. Weil sich auch in der neuen Personalbemessung die Mitarbeiterzahl an den Pflegegraden ausrichtet. Und es ist eben hier so, vereinfacht gesagt, ist die Formel, dass eben die notwendigen Interventionen, also Sie haben es völlig zu Recht gesagt, die Leistungen, ne, die in der Studie pro Pflegegrad hinterlegt worden sind, multipliziert mit dem Zeitaufwand, den man dort hinterlegt hat, und dem jeweiligen Qualifikationsniveau, also brauche ich eine Fachkraft oder brauche ich einen Helfer, es ist ja dort wesentlich mehr differenziert, ergibt die Personalmenge. Und die Formel ist auch in dem Abschlussbericht nachzulesen, unterteilt nach Pflegegrad 1 bis 5.
Okay, und das heißt, mit dieser Formel laufe ich dann los und kann dann ab 2023 in den Pflegesatzverhandlungen mein neues Personal verhandeln im Endeffekt.
Ja, nicht ganz so. Also es ist ja so, dass das PSG 2 dort gesagt hat, man will einheitliche Personalschlüssel. Ne? Aber einheitlich ist in der Pflege so eine Sache. Ich will da gar nicht an Corona erinnern, was da alles läuft in den Bundesländern. Sondern man hat es ja davor schon bei den Pflegeschlüsseln gesehen, nur ja, vielleicht sind die Auswirkungen dort auch dramatisch, wenn man es genau nimmt, weil das hat ja auch was dann mit der Leistungsmenge für die pflegebedürftigen Menschen zu tun. Aber zunächst mal ist es so, dass eben in dem Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz sind Personalanhaltswerte festgelegt. Diese sollen auch ab Juli 2023 die maximale Möglichkeit darstellen, die verhandelt werden kann. Aber das Ganze wird natürlich wieder in den Bundesländern in den Rahmenverträgen festgelegt. Und insofern wird es wichtig zu sein, zu schauen, was machen eben die Bundesländer daraus, in welche Möglichkeiten ergeben sich. Und unbenommen davon bleibt es auch den Bundesländern überlassen, welche zusätzlichen Stellen sie vereinbaren. Also wir haben ja heute schon in den Bundesländern, dass es neben der PDL dann, so, sage ich mal, sonstige Dienste oder soziale Betreuung ist in einem Bundesland im Schlüssel drin, im anderen nicht drin. Dann zusätzliche Dienste in Bayern, ne? Qualitätsdienste in Baden-Württemberg, also die es trägt ja reiche Früchte, die Möglichkeiten der Ausgestaltung, was da alles geschehen kann. Also das heißt, neben den Schlüsseln für die direkten und indirekten Pflegetätigkeiten können diese Stellen bundeslandunabhängig zusätzlich vereinbart werden. Auch in welcher Höhe ist nicht festgelegt. Das obliegt dann den Bundesländern, das Ganze zu machen.
Okay, dann ganz kurz eine kritische Frage. Dann können wir eigentlich doch nicht wirklich von einem bundeseinheitlichen Personalschlüssel sprechen, wenn doch jetzt wieder die Hoheit bei den Bundesländern liegt?
Ja, also so einheitlich wird er letztlich nicht sein. Also das wäre auch mein Wunsch eigentlich gewesen. Aber zumindest haben wir mal ein gewisses Niveau erreicht, dass in der meine Hoffnung ist, dass die Bundesländer weitgehend aus dem Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz zumindest mal diese Werte übernehmen für die Pflegegrade 1 bis 5. Ne? Und dann vermute ich mal, werden die ihre bisherigen zusätzlichen Stellen weitgehend belassen, weil ich denke, es ist schwierig dann zu sagen, man baut die ab. Ne? Das wird dann in den Bundesländern zu Kritik führen, was ich auch nachvollziehen kann, dass dann jemand sagt, okay, wo ist jetzt die Verbesserung für mich, wenn ich manche Stellen nicht mehr bekomme. Gleichwohl muss man sehen natürlich, ich komme nachher mal dazu, ich habe das auch mal ausgerechnet, das hängt natürlich von der Ausgangsbasis immer ab. Bundesländer wie Baden-Württemberg, Bayern oder Nordrhein-Westfalen, ne, die werden in der zweiten Ausbaustufe deutlich weniger davon profitieren wie manch andere Bundesländer, weil die drei genannten Bundesländer heute schon verhältnismäßig im Vergleich aller Bundesländer über dem Durchschnitt liegen. Und da könnte es natürlich schon sein, dass der eine oder andere sagt, okay, was bringt mir jetzt die Personalverbesserung? Aber sie wird was bringen. Sie wird es nur nicht gleich bringen, weil, und das war ja auch eine Zielsetzung aus den Roadmap, dass man erst die Verbesserung in der zweiten Ausbaustufe auch denjenigen Bundesländern zukommen lässt, die momentan ziemlich weit hinten dran sind. Und aus dieser Sicht kann ich das nachvollziehen, auch wenn es natürlich für die anderen der Wunsch gewesen wäre, gleich auch daran teilhaben zu können. Aber das kommt auf jeden Fall dann in der hoffentlich dritten Ausbaustufe ab 2025, wobei die, das ist traurig, die ist sehr vage formuliert in dem Gesundheitsversorgung-Weiterentwicklungsgesetz. Dort steht da, dass der weitere Ausbau geprüft wird. Und das hat ja auch Professor Rothgang sehr bemängelt, weil es nicht seinem Abschlussbericht entspricht, dass geprüft wird, sondern er hat ja ungefähr 100.000 Stellen, die zusätzlich benötigt werden, ermittelt. Und das ist eben in dem Gesetz eben jetzt in der Klarheit noch nicht ab 2025 geregelt.
Also das heißt, ich spreche jetzt schon die Einladung aus für 2024 und 2025, um mit ihm weiter eine Podcast-Folge zu machen, um weiter zu gucken, wie es mit der Personalbemessung ausgeht. Also kleiner Scherz am Rande. Okay, und ja, spannend auf jeden Fall. Und eine Frage noch dazwischen. Gilt der neue Personalschlüssel auch für die teilstationäre Einrichtung? Das war so eine Frage, die immer wieder mal bei uns auch aufgeschlagen ist.
Ja, also kann man ganz klar sagen, nein. Und es ist auch so, ich kann auch die Begründung nachvollziehen, die im Abschlussbericht zur PBM steht, weil bei der teilstationären Pflege sind zu viele Leistungsanbieter im Spiel. Ne? Also da ist einmal im Wesentlichen die Tagespflege, dann sind ambulante Leistungserbringer dabei, dann sind die Angehörigen mit dabei. Und das macht es natürlich schwierig im vollstationären Bereich. Ich sage mal, ist das Ganze mehr aus einer Hand. Ne? Aber wie will man hier den Bedarf beurteilen? Deswegen, man kann es, wie gesagt, im Abschlussbericht nachlesen, ist das erstmal zurückgestellt worden, ne? Weil man gesagt hat, das kann man momentan nicht so verwerten wie die Aussagen im vollstationären Bereich. Und deswegen wurde die Empfehlung ausgesprochen, das erstmal zurückzustellen.
Okay. Und jetzt hatten Sie zwischendurch schon auch von den verschiedenen Qualifikationsniveaus oder Qualifikationsstufen gesprochen. Und jetzt aber noch mal ganz konkret, welche Qualifikationsniveaus sind denn jetzt wichtig für die Einrichtungen?
Vielleicht kurzer Rückblick dazu. Man hat eben im Rahmen der Studie dann auch mal, man hat ja eben, wie gesagt, die Interventionen definiert, also die Leistungen innerhalb dieser insgesamt 8 Interventionskategorien. Und da hat man auch, man hat durch die Inhalte die Zeiten festlegen können. Aber dadurch, dass dann die Inhalte definiert waren und man geschaut hat, welche besonderen Herausforderungen, also Risiko- oder Gesundheitsgefährdungssituationen gibt es bei den einzelnen Bewohnern in den Pflegegraden, hat man dann auch festlegen können, welche Qualifikation ist erforderlich, um diese Leistungen zu erbringen. Und es sind dort insgesamt 8 Qualifikationsniveaus festgelegt, wobei ich will mal sagen, dass man mal eine Vorstellung hat. Eins ist praktisch jemand, der gerade einfach in der Pflege angelernt wird und dann arbeitet, wie man es ja auch häufig erlebt, während Qualifikationsniveau 7 eher die Einrichtungsleitungsebene ist und Qualifikationsniveau 8 eben bei, da geht es um die Gestaltung von pflegewissenschaftlichen Aufgaben. Mhm. Haupttenor spielt für uns in der Umsetzung, zunächst spielen die Qualifikationsniveaus 1 bis 4, wobei eben 4 die heutige Pflegefachkraft ist, ne? Und das Qualifikationsniveau 3, und das wird einen enormen Bedarf nach sich ziehen, Qualifikationsniveau 3, die einjährig ausgebildeten Mitarbeiter. Und da muss man natürlich schauen, wie geht es überhaupt weiter, wie kann man die finden. Interessant ist zunächst mal, hier gibt es eine Abweichung zum Abschlussbericht. Während im Abschlussbericht vom Rotgang die Qualifikationsniveaus 1 bis 4 die zentrale Rolle spielen, also von dem angelernten Mitarbeiter bis hin QN4 zur Fachkraft, ist in dem Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz bei den Personalanhaltswerten nur von QN2 bis 4 die Rede.
Okay.
Also 2 wäre eigentlich, sag ich mal, Pflege. Es ist dort mit so 400 Stunden Pflegekurs in der Pflege oder zum Beispiel die zusätzlichen Betreuungskräfte bei QN2 für den Bereich Betreuung. Mhm. Das heißt, QN2 ist einmal differenziert zwischen Pflege und Betreuung. Ne? 3, wie gesagt, dann die Einjährigen und 4 die Fachkräfte, wobei das Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz auch ermöglicht, dass in den Rahmenverträgen auf Landesebene durchaus auch zwischen 1 bis 4 differenziert werden kann. Also es muss nicht 2 bis 4 sein, ne? Aber es ist dort etwas komprimiert worden. Und viele sagen, naja, wo soll man jetzt die Mitarbeiter herbekommen? Ich komme nachher auch mal zu der Berechnung. Also jahrelang hat man die einjährig Ausgebildeten kaum berücksichtigt, weil sie unter die Fachkraftquote ja nicht runterfallen. Ne? Also ja. Wir haben gesagt, das macht gar keinen Sinn, die stelle ich gar nicht ein, oder sie sind als Helfer bezahlt worden. Und ich habe jetzt einigen Einrichtungen erlebt, und das würde ich allen empfehlen. Ne? Die haben mal ihre Personalakten durchforstet und haben da drin etliche Mitarbeiter gefunden, die eine einjährige Ausbildung haben, von denen sie das gar nicht wussten. Ja? Und da könnte man einfach mal auch mit diesen Mitarbeitern hinsetzen und sagen, wie können wir schauen, dass sie wieder vom Wissen auf den Stand des einjährigen Ausgebildeten kommen, weil es kann ja sein, dass das lange zurückliegt. Ne? Und gleichermaßen auch sind die Bundesländer dran, ich möchte nur Nordrhein-Westfalen ansprechen, mit der einjährigen Ausbildung zum Pflegefachassistenten, diese Ausbildungen wieder verstärkt in den Blick zu nehmen. NRW hat ja eine wirklich tolle Homepage auch ausschließlich dazu, muss man sagen, die ist sehr gut gemacht. Ja, auf der anderen Seite, ich befürchte halt, jetzt fangen 16 Bundesländer an, ihre einjährigen Ausbildungen.
Genau, ist da zu befürchten, hat, ne? Ja. Ja.
Und genau da hat eben Professor Rotgang auch in seinem Abschlussbericht geschrieben, es wäre doch zu empfehlen, hier eine einheitliche Linie hinzubekommen. Und ich meine, da braucht man wohl nichts dazu zu sagen. Ne? Wenn sich jemand als Einjähriger erlaubt, einen Grenzübertritt, ne, von Baden-Württemberg nach Bayern oder sonst wo durchzuführen, ne, das kann es ja nicht sein, dass das dann immer funktioniert. Aber das sind halt wieder die Bundesländer. Und insofern würde ich eben empfehlen, einmal wirklich zunächst mal selbst zu schauen. Habe ich Mitarbeiter, die diese Ausbildung eigentlich schon haben? Wie kann ich die weiterqualifizieren? Aber mindestens genauso wichtig, ich würde heute schon mal schauen, welche Ausbildungsstätten im Umkreis meiner Einrichtung entsprechend sich darauf vorbereiten, diese Schulungen durchzuführen. Und einige machen das noch, die haben das die Jahre über gar nicht aufgegeben, aber die meisten haben es eingestellt, weil eben die Nachfrage nicht mehr da war. Und insofern wird es eben bei QN4, also bei den Fachkräften, hat ja auch Rotgang beschrieben, wird der Zuwachs minimal sein. Mhm. Ja. Aber vor allem, wir sollten unser Augenmerk auf das Qualifikationsniveau 3, auf die Einjährigen konzentrieren. Das ist einer der Tätigkeiten, die man heute unmittelbar angehen kann, um perspektivisch zu schauen, wo stehe ich und wo muss ich hier weiterarbeiten, um eben bis Mitte 23 möglicherweise dieses Niveau erreichen zu können.
Genau, jetzt haben Sie ja schon ein bisschen auch ja vielleicht vorgegriffen oder beziehungsweise erklärt, aber ich glaube, es kommt jetzt dann doch tatsächlich auf die Einrichtungen ein bisschen mehr was zu, wenn Sie sich jetzt mit den Qualifikationsmixen auseinandersetzen müssen, weil es ja dann doch wieder erhebliche Auswirkungen auf die Einrichtung im Endeffekt hat, ne? Also auf die veränderte Arbeits- und Organisationsniveaus beziehungsweise ja auf die Aufgabenverteilung auch. Jetzt hatten Sie ja schon gesagt, man sollte schon mal gucken im Personal, wie viele Einjährige habe ich denn? Aber was können Einrichtungen jetzt noch tun? Also wie sollten sie am besten vorgehen, um die 2 Jahre gut zu nutzen?
Also das sind eigentlich eine ganze Reihe von Tätigkeiten, die hier auf die Einrichtungen auch zukommen. Und ich wollte trotzdem nochmal das, was ich eben gesagt habe, etwas genauer darstellen. Mhm. Die Personalanhaltswerte, die stehen ja in dem Gesetz jetzt drin zur Versorgung und Weiterentwicklung der Pflege. Das heißt, die würde ich ganz konkret jetzt mal nehmen und auf Basis dieser Personalanhaltswerte für meine Einrichtung konkret den Bedarf an Stellen für QN2, 3 und 4 auszurechnen. Das kann ich machen, das ist kein großer Aufwand, die Anhaltswerte sind verfügbar. Ich kenne die Pflege gerade in meiner Einrichtung. Das heißt, ich habe dann drei Werte, also 3 VK-Stellen, einmal für QN2, für 3 und 4. Wenn das gemacht ist, würde ich einfach mal jetzt den Abgleich machen, wie viele Mitarbeiter habe ich momentan in QN2, 3 und 4 verfügbar. Dann sehe ich ja schon, wo ist das Delta. Also wo habe ich einen Bedarf zu handeln? Das, denke ich, ist der erste Punkt. Weil wenn ich dann sehe, ich habe so und so viele Mitarbeiter in QN3 und mir fehlen noch X, ne, dann kann ich mal sagen, wie kann ich das perspektivisch bis Mitte 2023 gestalten oder wie muss ich vorgehen, um hier in diese Richtung zu kommen, um dann bei Pflegesatzverhandlungen schon konkrete Stellen verfügbar zu haben oder zumindest zu wissen, wo stehe ich, ne, in der Abweichung bei den 3 Qualifikationsniveaus. Dazu muss man bedenken, und mein Vorschlag, auch wenn das jemand ermittelt, ne, wir haben momentan die Situation, dass wir ja diese zusätzlichen Fachkraftstellen haben. Ne? Also der Begriff Spanstellen ist ja fast geläufiger. Ne? Paragraph 8 SGB 11 und diese zusätzlichen Hilfskraftstellen. Ne? Also es sind 2 Ebenen und diejenigen, die das momentan in Anspruch nehmen, sollten das bei ihrer Kalkulation berücksichtigen. Weil diese beiden Stellen, die gehen in den neuen Personalanhaltswerten ab Juli 23 auf.
Okay.
Die sind dann weg. Das heißt, die können auch nur noch bis dorthin beantragt werden. Es gibt dann ab Mitte 23 eine Übergangsregelung. Da ist was vorgesehen, weil wenn man die Stellen hat, dann hat man die ja auch. Aber sie können ab Juli 23 nicht mehr beantragt werden, weil dann gelten die neuen Personalanhaltswerte beziehungsweise die landesspezifischen Regelungen dann. Bei der Berücksichtigung dieser Stellen muss man Folgendes noch bedenken. Und es war ja lange auch eine Frage, inwieweit die zusätzlichen Betreuungskräfte nach 43b SGB 11 hier eine Rolle spielen. Denn in den ersten beiden Berichten von Rotgang hat man ja auch nachgelesen, dass die Kalkulation die gesamte Leistung berücksichtigt. Und die gesamte Leistung würde natürlich auch bedeuten, die zusätzlichen Betreuungskräfte, wenn man mal berücksichtigt, wie die entstanden sind. Man hat die ja praktisch eingeführt, weil man gesagt hat, gerade im Bereich der Betreuung ist die Begutachtung oder sind die die Stellen, die dafür verfügbar sind, nicht ausreichen und hat die deswegen ins Leben gerufen. Ne? Diese zusätzlichen Betreuungskräfte, die bleiben ja erhalten. Ne? Die bleiben erhalten. Und insofern, wenn man diese Kalkulation macht, die ich eben vorgeschlagen habe, muss man das einfach im Hinterkopf haben, dass diese Stellen, also dieser eigentlich der einzige bundeseinheitliche Personalschlüssel oder Anhaltswert, wenn man das mal so nimmt, 1 zu 20, das bleibt erhalten. Das wird also nicht in die künftigen Personalanhaltswerte aufgehen. Aber diese zusätzlichen Fachkraftstellen und die zusätzlichen Hilfskraftstellen, die werden da drin aufgehen. Und das muss man bei der Kalkulation eben insgesamt berücksichtigen. Und somit könnte nicht jede Einrichtung heute schon ermitteln, wie stellt sie sich besser, ne? Wenn ich mir diese zusätzlichen Stellen heute, wenn ich die gewinnen kann, weil es ist ja an gewisse Voraussetzungen geknüpft, dass die vertraglich vereinbarten Stellenkontingente müssen ja erfüllt sein. Nur dann bekomme ich ja diese zusätzlichen Stellen verfügbar. Aber diese Kalkulation zu machen, wo stehe ich da und was hat es für Auswirkungen, wenn ich mal diese Anhaltswerte nehme, die ab 2023 gelten, dann sieht jede Einrichtung für sich, wo stehe ich, ne? Und wie ist die Perspektive, damit umzugehen. Also deswegen das eine nochmal zu der reinen Kalkulation der Stellen. Das andere ist natürlich, und das ist deutlich einfacher auch, ich würde mal hingehen und die jetzigen Aufgaben und Stellenprofile, die ja jede Einrichtung in ihrem Qualitätsmanagement hat, mit den Inhalten der Qualifikationsniveaus abgleichen. Mhm. Weil dort sind ja auch fachliche Anforderungen beschrieben, wobei im Qualifikationsniveau 4 natürlich Herr Rothgang, Kalwitzki und Team auf die Vorbehaltsaufgaben nach dem Pflegeberufegesetz eingehen. Aber ich erlebe eben in der praktischen Begleitung der Einrichtungen, dass oft die Stellenbeschreibungen, ich sag mal, aus der Historie ein Stück weit übertragen worden sind. Aber die jetzt mal in die Gegenwart zu bringen und zu sagen, wie passen die zu den Qualifikationsniveaus, das halte ich für einen ganz zentral wichtigen Aspekt, der relativ einfach zumindest mal inhaltlich zu gestalten ist. Der nächste Punkt, und das ist aus meiner Sicht einer der schwierigsten, das Ganze wird natürlich in den nächsten Jahren erhebliche Veränderungen in den Organisations- und Ablaufprozessen der Einrichtungen mit sich bringen. Und ich sage es mal so, die Akzeptanz der Veränderung, die beginnt im Kopf. Das eine ist das Verständnis von der Thematik, aber ich sage mal, jeder Mensch ist in der Gewohnheit, hat gewisse Abläufe, kennt die. Und dieses Verfahren ändert natürlich die Ablaufstrukturen in der Pflege immens. Ne? Und es wäre fatal zu glauben, dass alle Mitarbeiter sagen, naja, da haben wir gerade drauf gewartet, dass das jetzt kommt. Ne? Sondern ich denke, Coaching und Begleitungsprozesse von Mitarbeitern sind mindestens so wichtig, wie zu erklären, warum das Ganze kommt. Ne? Und da denke ich, das kann man heute schon beginnen, indem man die Mitarbeiter informiert, aber auch inhaltlich begleitet, sagt, was bedeutet das für meine eigene Rolle als Pflegehelfer, als Fachkraft, als Leitung in diesen veränderten Strukturen. Und das ist nicht unerheblich. Ne? Ich will da nur mal ein Beispiel sagen. Ich behaupte mal, und Frau Warnecke, lassen Sie uns da in 2 Jahren drüber sprechen. Die klassische Wohnbereichsstruktur wird keine langfristige Perspektive mehr haben. Das will ich auch begründen. Schauen Sie mal heute eine Einrichtung mit 5 Wohnbereichen. Wenn Sie da mal den Dienstplan anschauen, in der Regel eine Fachkraft früh, eine Fachkraft spät. Unbenommen von anderen Mitarbeitern, die da arbeiten. Das heißt, man tut so, als wäre in jedem Wohnbereich der gleiche Fachkraftbedarf bei den Bewohnern. Und jeder weiß, das stimmt nicht. Ja? In einem Wohnbereich ist es mehr, im anderen ist es weniger. Das kann in 3 Monaten anders sein, wie das heute ist. Ja. Und trotzdem fährt man immer die gleiche Besetzung weiter. Ich behaupte mal, es wird künftig so sein, dass es ein Fachkraftteam gibt in der Einrichtung, ähnlich ambulanter Strukturen. Und die dann in ihre Fachkraftleistung in dem Team heute Wohnbereich erbringen, wo auch tatsächlich der Bedarf ist. Ja? Und das kann vielleicht in einem nach den heutigen Begrifflichkeiten Wohnbereich mehr sein, dann sind dort mehr die Fachkräfte im Einsatz, im anderen Bereich weniger. Und das ist genau kompetenzbasierter Fachkrafteinsatz. Nicht so nach der Gießkanne, ich gieße mal überall morgens und mittags eine Fachkraft aus und hoffe dann, das passt schon. Und wenn man mal die Dienstpläne anschaut, sieht man schon, dass die Fachkraftanzahl heute eigentlich gar nicht mehr ausreicht, um das wirklich durchzuführen.
Ja.
Vor allem, wenn ich kleine Dienstplaneinheiten habe, dann funktioniert das schon nicht mehr. Aber es ist auch nicht qualifiziert. Das ist eine Historie, wie wir es früher aus den Krankenhäusern übernommen haben. Und das hat man ungeachtet die ganzen Jahre weitergeführt. Und ich denke, diese Veränderung, die beginnt ja bei den Fachkräften im Kopf. Ja? Ich habe eine andere Aufgabe und bei den Pflegehelfern. Das ist ganz erheblich und spannend, finde ich nicht. Und dann ist der nächste Schritt, die Arbeitsabläufe dringend anzuschauen. Die Arbeitsabläufe, und das schreibt ja Rothgang sehr freundlich in seinem Abschlussbericht, die hätten ein deutliches Verbesserungspotenzial. Ne? Da spricht er mir aus dem Herz, denn schauen Sie, ich sitze bei einer Dienstübergabe und zum Schluss wird es immer spannend. Dann kommt nämlich die Frage, wie wird jetzt die Arbeit eingeteilt? Und es geht meist so, du gehst nach rechts, ich gehe nach links, du nach oben, ich nach oben. Jetzt frage ich
Klassik.
Ja, jetzt frage ich Sie, was hat es mit kompetenzbasierten Arbeitseinsatz zu tun? Habe ich rechts, links, oben, unten die gleichen Menschen, die gleichen Pflegebedürftigen in Bezug auf Fach- oder Hilfskräfte? Und dann fragen Sie eine Fachkraft, wieso machen Sie das so? Und dann kommt oft die Antwort, ja, ich bin mir dafür nicht zu schade. Mhm. Die Frage ist aber nicht, ob ich mir zu schade bin. Ja? Die Arbeitsorganisation ist ja in Bezug auf Tätigkeiten von Helfern oder Fachkräften, ist ja keine Frage der Wertigkeit, ne? Sondern es ist ja eine Frage, was muss die Fachkraft auch gesetzlich, vertraglich machen, was macht der Helfer? In jedem Beruf habe ich die Situation, dass Fachkräfte andere Aufgaben haben. In der Pflege wird es diskutiert. Ne? Mhm. Also ich glaube auch, das ist so der soziale Hintergrund, ich greife mich da selbst an die Nase, ne, als Pflegefachkraft, ne? Dieses soziale Miteinander, ne? Das ist häufig so, ich bin mal nicht dafür zu schade, das wird aber nicht mehr gehen. Wenn ich weniger Fachkräfte habe, muss ich genau schauen, wo muss ich meinen Einsatz als Fachkraft erbringen. Und lassen Sie mich das noch dazu sagen, es gibt einige Fachkräfte, die freuen sich darauf, aber es gibt einige, die haben Angst davor. Mhm. Die haben Angst davor und das meinte ich, das muss mit Organisation, Personalentwicklungsprozessen im Coaching unterstützt werden, um die Mitarbeiter auch dahin zu führen und nicht einfach zu sagen, ihr habt jetzt neue Aufgaben und jetzt schaut mal, wie ihr zurechtkommt.
Ja, ja, Stichwort war nochmal kompetenzbasiertes Arbeiten und die vorbehaltenen Tätigkeiten. Also ich glaube, das ist ein bisschen untergegangen. Also ich glaube, man hat durch die Corona-Situation im letzten Jahr, als zum Januar 20 ja das neue Pflegeberufegesetz quasi in Kraft getreten ist und die vorbehaltenen Tätigkeiten ja genau da beschrieben sind, ich glaube, da ist man ein bisschen drüber weggegangen. Also das habe ich auch so erlebt, wenn ich dann zwischendurch in den Einrichtungen war und mal gefragt habe, ne, passt auf, wie sieht es denn aus mit euren vorbehaltenen Tätigkeiten? Habt ihr das euch mal angeschaut? Kennt ihr das Pflegeberufegesetz? Und da war eigentlich, um ehrlich zu sein, ein Fragezeichen oftmals in den Einrichtungen. Also ich glaube, da tatsächlich muss jetzt auch nochmal was passieren, um eben zu gucken, was sind denn die originären Aufgaben einer Fachkraft? Und ich kann das aus der eigenen Erfahrung, genauso waren die Übergaben früher, ne? Also, oder die Einteilung morgens, man hat sich getroffen, dann gehst du rechts, gehst du links, okay, ich mache oben, ich mache unten oder ich gehe auf den Wohnbereich, keine Ahnung, Sonnenblumenweg. Und ich glaube aber auch, dass die Helfer oder die Nicht-Examinierten quasi das immer ein bisschen negativ ausgelegt haben, wenn die Fachkraft sich oder die Wohnbereichsleitung sich in ihr Büro gesetzt hat und vielleicht Organisationsaufgaben gemacht hat oder Medikamentenbestellungen gemacht hat oder sowas. Das hatte immer so ein bisschen, fand ich, in meiner beruflichen Tätigkeit ein bisschen einen negativen Touch. Also ich hatte auch immer das Gefühl, ich muss jetzt mit raus in die Pflege, damit das irgendwie nicht mir negativ ausgelegt wird.
Genau, ja.
Genau. Ja, spannend. Also von daher, glaube ich, kommt noch relativ viel auf die Einrichtungen auf uns zu, um einfach auch nochmal zu lernen, was heißt denn kompetenzbasiertes Arbeiten in Bezug auch auf die vorbehaltenen Tätigkeiten, die einer Fachkraft vorbehalten sind.
Ich denke nämlich auch, wie Sie sagten, Frau Warnecke, in dem kurzen Zeitraum letzten Jahres zu Beginn, bevor eben Corona so richtig zugeschlagen hat, haben tatsächlich in einigen wenigen Bundesländern Heimaufsichten im Januar und Februar bei Begehungen nachgefragt, wie gehen Sie jetzt mit dem Pflegeberufegesetz um, mit den Vorbehaltsaufgaben? Und dann ist es aber natürlich verständlich im letzten Jahr in den Hintergrund gerückt, aber die Frage wird wieder kommen. Ne? Und ich denke, es ist auch wichtig zu beantworten, aber da sind viele eben noch nicht drauf eingestellt, dass man sich wirklich eben darum kümmert. Aber das wird einer der Punkte sein, einmal zu sagen, wie sind meine Organisationsstrukturen in der Einrichtung und wo sollen die hingehen vor dem Hintergrund der neuen Anforderungen. Und das Zweite eben auch, wie sieht es mit den Arbeitsabläufen aus? Mhm. Da möchte ich unbedingt, auch wenn wir hier bei Pflege faktisch sind, ne, einen Tipp an alle Einrichtungen geben. Sprechen Sie bitte einmal Ihre Softwareanbieter an. Ne? Ja. Weil es wird ganz wichtig sein, dass wir hier im Zuge der Digitalisierung jetzt nicht anfangen, mit handschriftlichen Zetteln und Ablaufplänen rumzulaufen, sondern inwieweit bietet die Software eben eine stationäre Ablaufplanung. Ich vermeide bewusst den Begriff stationäre Tourenplanung, weil das bei einigen etwas aufstößt, die sagen, naja, man kann ambulant nicht mit stationär vergleichen. Ich will das auch gar nicht vergleichen. Aber dennoch ist der Bedarf dringend da, vor allem wenn wir nach den unterschiedlichen Qualifikationsniveaus künftig arbeiten, die Frage, wer macht wann was? Und da ist es eben wichtig, dass wir eben jetzt nicht in alte Zeiten zurückfallen, Listen schreiben, sondern wirklich stationäre Tourenplanung haben, die ich als Fachkraft, wenn ich unterwegs bin, über Tablet oder dergleichen, gleich sehen kann, was habe ich zu tun, kann ich die Aufgaben gleich erledigen, wie trage ich das Ganze in meine Dokumentation ein. Deswegen löchern es die Herrschaften bitte mal dringend. Ne? Ich weiß nicht, die haben schon einige Konzepte in der Tasche. Jetzt wirklich zügig vorangehen, das ist wichtig.
Ja. Und vielleicht noch einmal ganz kurz, also Sie haben ja schon ganz viele Tipps und Tricks gegeben, aber auch noch mal so ein bisschen auf die Chance, weil manchmal ist es ja so, jetzt kommt wieder was Neues und man rutscht eher so in diese Geschichte rein, wie ah, jetzt hatten wir Corona, jetzt müssen wir Personalbemessung uns damit auseinandersetzen, aber wenn wir das einmal umdrehen, welche Chancen ergeben sich denn aus dem neuen Ansatz auch noch mal für die Einrichtung und vor allem auch vielleicht für die einjährig Examinierten, weil die haben jetzt ja eine ganz andere tragende Rolle.
Also ich denke ganz viele. Also das Wichtigste ist für mich eigentlich, und da hoffe ich, dass es wirklich bundesweit einigermaßen eine Anpassung gibt, dass die Mitarbeiter und die Bewohner vor allem, die die Leistung auch brauchen, einen vergleichbaren Level über die Bundesländer in den nächsten Jahren bekommen, weil das hat ja was auch für die Mitarbeiter mit Entlastung zu tun und für die Bewohner mit einem Leistungsniveau, das dann vergleichbar ist. Also das ist für mich das Allerwichtigste, dass man eben sagt, jetzt haben wir erstmalig die Chance, von diesen eklatanten Unterschieden zwischen den Bundesländern wegzukommen, die sind ja enorm, zu einem vergleichbaren Level der Mitarbeitern und Bewohnern zugutekommt. Das andere ist natürlich, dass wir endlich mal einen eindeutigen Bezug zwischen den Bedarfen der Bewohner an Pflege und Betreuung und den eingesetzten Qualifikationen haben. Das haben wir ja gar nicht. Ne? Die Fachkraftquote sagt 50% über alles, aber berücksichtigt nicht, Pflegeeinrichtung 1 kann da einen ganz anderen Bedarf haben wie Pflegeeinrichtung 2. Ne? Abgesehen davon ist immer die Frage, 50% wovon? Ne?
Ja,
also 50% in Bayern sind völlig anders wie 50% in Schleswig-Holstein. Ne? Mhm. Aber dass man diesen Bedarf sagt, jetzt haben wir erstmalig eben, dass es genau auf die Bedarfe abgestellt ist, der Bewohner. Das Nächste ist, und das haben Sie angesprochen, wir haben hier richtig tolle Perspektiven für die Pflegehelfer. Mhm. Weil für die Pflegehelfer gab es bisher die Möglichkeit, nur in Anführungszeichen eben eine Ausbildung zur Pflegefachkraft zu machen. Jetzt ist es eben so, dass Helfer von QN1 oder 2 auf jeden Fall die Möglichkeit haben, in das Qualifikationsniveau 3, also eine einjährige Ausbildung zu machen und dann natürlich auch vom Qualifikationsniveau 3 weiter zur Pflegefachkraft. Ne? Und das, wenn man mal überlegt, wie viele Stellen, QN3 ist ja der größte Veränderungspool insgesamt. Ne? Also das sind ganz erhebliche berufliche Chancen für die Pflegehelfer. Und ich denke, das muss unbedingt kommuniziert werden, weil wie oft wird es gesagt, die Pflege bietet keine beruflichen Perspektiven, was unbenommen davon überhaupt nicht stimmt. Die bietet unendlich viele berufliche Perspektiven. Aber für bisher war es eben für Pflegehelfer häufig so, dass da nicht unbedingt was weiterging, weil der Sprung in die zur Pflegefachkraft für viele zu weit war. Ne? Und mit diesem Zwischenschritt, finde ich, ist jetzt eine wirklich gute Möglichkeit geschaffen. Aber es müssen natürlich auch noch die Ausbildungsstätten dazu. Und der letzte Punkt auch nochmal, den ich mir hier auch überlegt habe, dass wir von der Einheitsquote wegkommen zur Berücksichtigung der realen Pflegesituation. Das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz großer Verdienst von dem Team um Professor Rothgang, dass sie das geschafft haben. Und bei aller Kritik, viele wissen es ja immer schon wieder besser, ne? Das System könnte anders sein, es könnte besser sein. Ich denke einfach, wir müssen jetzt die Chance ergreifen. Das hängt jetzt von uns ab, die Umsetzung. Und nicht immer von den anderen. Kritisieren ist das eine, aber zu sagen, okay, wie kann ich das jetzt in meiner Einrichtung umsetzen? Da, denke ich, liegt erstmals eine große Chance drin. Und die sollte man nicht kaputt reden, sondern die sollte man angehen. Also machen ist gefragt, nicht kritisieren, ne? Sondern zu sagen, wie kann ich es angehen? Weil hier ist erstmalig die Chance für Mitarbeiter und für Bewohner, eine deutliche Verbesserung zu bekommen in der langfristigen Perspektive. Natürlich unterteilt zunächst mal unterschiedlich nach Bundesländern, aber in der Endausbaustufe, die dann hoffentlich auch nochmal 2025 weitergeführt wird, haben wir gute Ansätze, dass es wirklich jetzt mal mehr Zeit auch im System gibt, um die Pflege qualifiziert durchzuführen.
Ja, das ist ja schon fast das Schlusswort sozusagen gewesen, also das Mantra oder das Credo an die Einrichtung. Also Sie sagen ganz konkret, machen, wir sind jetzt gefragt in der Pflege und nicht kritisieren und nicht die Herausforderung sehen, sondern einfach die Herausforderung als Chance nutzen. Ja. Wunderbar, Herr Wipp. Dann würde ich sagen, vielleicht zum Abschluss noch ein Satz von Ihnen. Weil wir sind jetzt auch schon gut in der Zeit und haben ganz viele wertvolle Tipps und Tricks bekommen. Also Sie sind pro der neuen Personalbemessung und Sie sagen einfach machen.
Ja, ich denke, jetzt haben wir die Chance. Das ist vom Bundestag verabschiedet, das Ganze. Ne? Mhm. Und jetzt liegt es an uns, eben nicht zu warten, sondern das wirklich anzugehen, sagen, was bedeutet das für meine Einrichtung? Es sind große Veränderungsprozesse in der Tat. Ne? Aber ich denke, das ist auch die Aufgabe der Führungskräfte in den Einrichtungen, die Mitarbeiter mitzunehmen und zu schauen, wie kann man jetzt das Ganze auf die Umsetzung bringen. Und ich erlebe auch in den Schulungen dazu in den Einrichtungen, dass hier ein großes Interesse besteht. Mhm. Ja, und die Mitarbeiter sagen, ja, wie kann das Ganze laufen? Ich denke, der Erfolg wird davon abhängen, dass man die Mitarbeiter mitnimmt. Mhm. Weil jede Veränderung bringt Ängste mit sich, Ängste, Sorgen. Ne? Die muss man auch ernst nehmen und darf denen abtun und sagen, das ist doch ein Blödsinn oder so. Sondern wenn jemand aus einem Ablauf, den er über viele Jahre kennt, bringt immer Sorge oder Ungewissheit mit sich. Was bedeutet das für mich persönlich? Mhm. Und diese Sorgen ernst zu nehmen und die Perspektiven aufzuzeigen vor allem, das ist, denke ich, eine ganz wichtige Aufgabe der Führungskräfte. Und deswegen hoffe ich, dass die Führungskräfte sich auf jeden Fall intensiv mit der Thematik beschäftigen, um dann natürlich auch das an ihre Mitarbeiter weitergeben zu können. Aber ich habe den Eindruck, dass das geschieht. Und ich habe auch hier viele Kontakte mit Führungskräften aus der Pflege. Und ich wollte das noch zum Schluss sagen. Ich fand das ganz interessant. Einer hat mir gesagt, ihm ist aufgefallen, dass die Personalschlüssel, die im Abschlussbericht von Rothgang aufgeführt sind, besser sind als die, die im Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz aufgeführt sind. Ja. Das fand ich eine wirklich tolle Beobachtung. Ja. Und das, da hat er recht, ja, wenn man das vergleicht, das ist so, die sind schlechter in Anführungszeichen. Aber der Hintergrund ist der, dass die Rotgang-Abschlussberichtsschlüssel den ganzen Zeitraum berücksichtigen. Und die in dem GVWG berücksichtigen die Umsetzung jetzt der ersten Tranche. Und das sind ungefähr 40%. Deswegen sind die schlechter, aber es ist eine Teilbetrachtung von dem Ganzen. Aber das zeigt mir, und das fand ich wirklich beeindruckend, einige, die knien sich da rein und schauen sich genau an. Und das, finde ich, sind die Führungskräfte, die es braucht, um mit ihren Mitarbeitern auf diesen Weg zu gehen. Da habe ich höchsten Respekt davor.
Ja, dann ganz, ganz vielen lieben Dank für Ihre Expertise und Ihre wertvollen Tipps und Tricks. Und ja, wir haben ja zwischendurch schon gesagt, wir werden uns wahrscheinlich die nächsten Jahre noch öfters hören hier im Podcast, um zu gucken, wie entwickelt sich das denn weiter. Also nochmal ganz, ganz herzlichen Dank Ihnen für Ihre Zeit und für dieses wunderbare Gespräch.
Ich danke Ihnen, Frau Warnecke. Vielen Dank.
Den Blogbeitrag zu dieser Folge lest ihr wie gewohnt auf unserer Homepage unter www.medifox.de und bei Fragen oder Wünsche zu neuen Themen für den Podcast, dann schreibt mir gerne unter pflegefaktisch@medifox.de oder folgt mir auf Instagram oder Facebook. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schenkt mir gerne eure Sterne für eine gute Bewertung. In diesem Sinne, einfach weiter Podcast hören. Ich freue mich auf euch.
Der MediFox Podcast.